Nimm's Rat, der Podcast, heute mit
Alex Tuspas.
Kirschblüte oder Apfelblüte?
Kirschblüte.
Zabel im Magenta Telekom-Trikot oder Groß im pink-lila Auswärtstrikot?
Ach Gott, die machen mir total unbeliebt, aber tatsächlich, ja, es ist schwer. Groß. Toni Groß. Da gibt es eine lustige Geschichte zum Toni Groß übrigens, aber die muss ich später erzählen.
Die flechten wir sicher noch irgendwo ein.
Ja.
Apropos Adidas. Adidas oder Nike?
Ach, Adidas, Halleluja. Also es ist der schnöde Mammon. Also es ist schon hart, nach 70 Jahren sowas zu zerstören und dann auch noch so schlecht, wie es der DFB immer macht. Also ein DFB würde man wirklich ab und zu mal jemand wünschen, der von Kommunikation ein bisschen Ahnung hat. Also man kann das Leben schon wirklich selber schwer machen.
But they did it. They just did it.
Yes.
Ja. Und ich meine, der DFB sagt, das Geld fließt jetzt in den Frauenfußball und in den Breitensport. Wir werden sehen, welche Taschen gefüllt
ja,
werden.
Ja, das wird, da reden wir mal ein paar Jahre drüber. Ich meine, der DFB ist ja der lauteste Verein dieser Erde, die nur mit höheren Zielen. Schauen wir mal.
Ja. Überraschung des Monats, März.
Haha, ich habe sogar zwei. Eine, die mit dem Fahrradindustrie überhaupt nichts zu tun hat. Und zwar die Überraschung, für mich persönlich war die Überraschung, dass meine 10-jährige Tochter, die Mila, die hat tatsächlich mittlerweile Podcasts hören entdeckt und hat sie tatsächlich auch mich entdeckt. Was dazu geführt hat, dass sie tatsächlich zu mir gesagt hat, ich habe einen sprachlichen Nachteil, weil ich habe so einen dermaßen einen bayerischen Dialekt und sie wird mir jetzt Nachhilfe geben in Hochdeutsch.
Im Hochdeutschen ist
es noch. In Hochdeutsch, ja. Super. Also
das ist ein sehr charmantes Bayerisch übrigens.
Ja, das finde ich auch, aber das findet tatsächlich nicht jeder, inklusive meiner Tochter. Das war die Überraschung erstmal, dass sie den Podcast wirklich, dass sie dafür interessiert hat, dass sie ihn anscheinend durchgehört hat und dass sie sich dann bemüßigt fühlt, mir Unterricht zu geben. Und die zweite Überraschung, das ist tatsächlich was im Fahrradbereich, das wusste ich ehrlich gesagt nicht. Was ich wusste, ist, dass 40% der Verkäufe in Deutschland durch das Dienstradleasing zustande kommen. Was ich aber nicht wusste, ist, dass das Dienstradprivileg kein Gesetz, sondern nur eine Regelung ist, die zu jeder Zeit ohne Gesetzesänderung gekippt werden kann. Das heißt, es ist eigentlich bei 40% der Verkäufe im Fahrradmarkt, ist es eigentlich eine wahnsinnig wackelige und wahnsinnig gefährliche Geschichte. Und das Dienstwagenprivileg ist tatsächlich ein echtes Gesetz und das ist gerade am Kippen. Und wenn das eine Gesetz kippt, dann muss es nicht automatisch das Dienstradleasing kippen, aber es ist für die Automobilindustrie, die doch vielleicht alles, die dann so ein bisschen die Tendenz zum Nachtreten hätte, schon erreicht ist, dass das Ding mitreißt. Und zwar sagt, gut, wenn es unseres kippt, dann muss das aber auch weg. Und das würde für den Markt schon einen extrem harten Schlag bedeuten.
Wird nicht passieren. Wird nicht passieren. Es gibt zum Beispiel auch VW-Radleasing. Also da ist, glaube ich, die Autoindustrie, die kann gar nicht nachtreten, weil sie so die Fahrradindustrie entweder nicht sieht oder schon ein bisschen verwandelt ist. Und ich glaube auch nicht, dass in Deutschland das Dienstwagenprivileg, muss man ja fast sagen,
Privileg, ja,
so schnell gekippt werden wird.
Ja, wollen wir es hoffen. Wollen wir es hoffen.
Also das war für mich diese Verankerung ist tatsächlich ja auch so, ich habe den allerersten, soweit ich mich erinnern kann, den allerersten Nimm's Rad Podcast tatsächlich auch mit Ulrich Prediger von Jobrad aufgenommen. Und wir sind natürlich abgedriftet und haben gar nicht so explizit das Leasingmodell selbst gesprochen, weil diese Entwicklungsgeschichte so spannend war. Und die sind weiterhin dran. Und da kommt diese Lobbyarbeit auch daher, also dieses Engagement in Berlin, das er sich durchgesetzt hat. Weil im Grunde muss man auch sagen, dass Ulrich Prediger verantwortlich dafür ist, dass sich die Lobbyarbeit in Berlin neu sortiert hat und mit Zukunft Fahrrad einen neuen Interessensverband gegründet wurde. Da steckt er auch schon deutlich dahinter. Gut, dass wir gleich am Anfang so abdriften. Jetzt will ich dich erstmal wirklich herzlich zu dieser Sonderausgabe begrüßen und mich vielmals bei dir bedanken, dass du einspringst. Gerne. Denn Laurenz ist in Karenz. Der ist Papa geworden von einer sicher ganz wunderbaren Juno. Herzlichen Glückwunsch nochmal.
Ja, auch Glückwunsch auch von meiner Seite.
Die Mama Jana und den Moritz, den Bruder. Und jetzt haben wir so einen außerplanmäßigen Industry Insight und das ist super, weil es gibt schon wieder so viele Themen.
Das wohl.
Und die liegen hier bereit und du bist ja auch stets bereit, da zu kommentieren und ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, in mein Dunkel. Wie stets hätte ich drei kleine Fragezeichen zum Auftakt. Bist du ready?
Yes.
Ich würde wieder mit einem fast schon Stammgast beginnen, der Axel-Gruppe. weil es einfach nicht aufhört, gell? Die wurde ja, ich habe nachgeschaut, 2022 tatsächlich erst von KKR übernommen, jetzt von Fitch downgegradet auf CCC vor wenigen Monaten. Jetzt ist wieder so große Unruhe. Erstens, also es gibt einen neuen Finanzvorstand seit ein paar Tagen. Dann talking about Adidas. Herr Kaspar Rohrstedt, der irgendwie im Dezember letzten Jahres zum Aufsichtsratsvorsitzenden ernannt wurde, ist gegangen worden, Fragezeichen. Auf jeden Fall ist er nicht mehr da nach wenigen Monaten. Und für ihn ist jetzt gekommen eine, ich habe es mir notiert, Annemarie Joritsma, ehemalige niederländische Ministerin für Verkehr. Interessant. Aber mit dir wollte ich über den Rückruf von Babu sprechen. Was ist deine Meinung? Wie siehst du das? Wie belastet das vielleicht auch den Lastenradmarkt oder vielleicht auch gar nicht?
Hölle, absolute Hölle. Also ich habe tatsächlich in Vorbereitung einfach mal Babu-Rückruf eingegeben und was habe ich gefunden? Ungefähr 15 Mitteilungen vom ADAC, der sich natürlich jetzt auf das Thema einschießt. Also der Kollateralschaden am E-Lastenrad oder am Lastenrad insgesamt. Das ist ein gefundenes Fressen für die, die sowieso schon in die Startlöcher stehen. Um es ein bisschen einzuordnen, da ist einfach ein Hersteller, der hat, also der ist wirklich der sehr erfolgreich war. Also der hat schon große Stückzahlen, der hat das Thema gut voranbracht, war jetzt nie der Hersteller, der jetzt besonders mit extremst hoher Qualität glänzt hätte, sondern eigentlich mit einem sehr vernünftigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir waren ehrlich gesagt immer ein bisschen zu einfach, die Dinge, aber sie haben schon dazu geführt, dass viele sich zu artigen leisten haben können und rumfahren. Jetzt hat er aber anscheinend tatsächlich echte Brüche oder schwere Qualitätsmängel nicht in dem Maße verfolgt, wie man es eigentlich tun müsste. Sobald du als Hersteller seinen Mangel gewahr wirst, musst du sofort bei sicherheitsrelevanten Rahmenbruch ist sicherheitsrelevant, musst du sofort eskalieren, melden und rückrufen. Und das anscheinend ist nicht passiert. Es ging dann so weit, dass die Verbraucherzentrale in die Niederlande sich des Falls bemächtigt hat und sie komplette Steuer übernommen hat. Also wirklich ein Rückruf, einen Verkaufsstopp angeordnet und einen Rückruf angeordnet hat. Und das ist schon, es ist noch, meines Wissens noch gar nicht so dermaßen oft passiert, weil du fürchtest du fürchtest den Tod, die Steuer und die Verbraucherzentrale. Und das ist auch gut so, weil das natürlich wahnsinnig wichtig für die Produktqualität und Produktsicherheit ist. Und das ist anscheinend bei Babu nicht passiert. Und wenn es von außen angeordnet wird, dann ist das schon ein ganz, ganz, ganz harter Griff ins Lenkrad. Und mit entsprechenden Kollateralschäden, also wie gesagt, jetzt schießen sie alle, die es eh schon gewusst haben, wie gefährlich das Lastenrad ja ist, schießen sie jetzt ein. Das ist natürlich völlig aus der Luft gegriffen. Lastenräder sind nicht gefährlich. Und ich habe mal mit einigen Händlern gesprochen, also in Deutschland, und die haben relativ eindeutig gesagt, naja, sie verkaufen viele von diesen Dingen und haben bis jetzt noch nie ein Problem gehabt. Sei mal unerheblich. Das ist nie, das sind ein paar Händler, Händlerstimmen, aber dass die jetzt alle gesagt, um Gottes Himmels Willen, das wäre nicht passiert. Ist egal, weil natürlich jetzt erstmal zwei Kollateralschäden passieren. Das eine ist mal wieder die Lastenräder, wie schon besprochen, und das zweite ist, also in Bayern, also was dann erst das Unglück und dann kommt Pech dazu. Also für die Axel mischt es natürlich jetzt schon ganz schön hart. Also ich verstehe nicht ganz, warum der Babu, der Axel, so lange zugeschaut hat bei sowas. Die müssten das doch eigentlich gewusst haben. Aber ist jetzt, warum er immer die das gemacht haben, ist egal. Es ist auf jeden Fall in ihrer Marktposition und auch in dem Investor Relationship hilft es ja auf gar keinen Fall weiter. Und ich habe die ersten Meldungen gelesen, wie verlässlich die immer sind, dass die KK jetzt laut nach dem Verkauf überlegt. Ehrlicherweise, okay. Zu so einem Zeitpunkt in so einem Zustand zu verkaufen, ist ein Stop-Loss. Das heißt, da ziehen sie dann wirklich die Leine, also den Bremsfallschirm. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht und es wäre dumm und wir müssen alle bloß hoffen, dass das nicht passiert, weil man darf nicht vergessen, die Fahrrad.de-Pleite hat unglaublichen Aufruhr in der ganzen Bankenwelt hervorgerufen. Mhm. Die Fahrrad.de-Pleite war nicht durch Fahrrad.de, sondern der Sonderkonjunktur Benz Co. Das ganze Imperium zusammengekracht ist, mit dem Fahrrad überhaupt nichts zu tun gehabt hat. Aber es hat natürlich dazu geführt, dass die Banken immer vorsichtiger werden. Händler bekommen immer weniger Finanzierung. Es gehen Händler jetzt wirklich pleite, weil sie einfach ihr Wachstum oder jetzt die neuen Produkte nicht mehr kaufen können. Das spüren wir jetzt auch draußen bei den Händlern. Und es sind ganz, ganz viele Reaktionen jetzt auf diese schlechten Meldungen. Und da ist natürlich so ein Lastenradrückruf, der auch noch so laut durch die ganzen Medien geht, natürlich Gift. Und von dem her, harte Geschichte, ehrlich harte Geschichte. Und dass der Adidas, dass der Rorstedt jetzt geht oder gegangen worden ist, kann aus unterschiedlichsten Perspektiven, es kann auch sein, er sagt, nee Leute, das ist einfach nicht so ein reitendes Ding oder er war einfach nicht der Richtige. Dass jetzt jemand mit politisch enger Verbandelung kommt, das könnte man jetzt auch sagen, also könnte man jetzt auch so interpretieren, dass sich da jemand schon ein bisschen vorbereitet, dass man dann tatsächlich auch so ein bisschen einen Rettungsfonds da vielleicht staatlich ein bisschen stützen muss. Aber das ist, wie gesagt, muss ich ehrlich sagen, habe ich keine tieferen Informationen, da bin ich auch nicht, ehrlich gesagt, nicht wahnsinnig gut in sowas. Also die ganz schlauen Analysten, die wüssten jetzt wahrscheinlich sehr schlau, das zu beurteilen. Für mich aus der externen Perspektive, ich glaube, dass der KKR das schon durchsteht, weil jetzt zu verkaufen wäre dumm. Es sei denn, er hat total das Vertrauen verloren, aber dann ist einfach noch viel, viel mehr im Argen, als wir wissen.
Ich hoffe, dass der Schaden nicht so groß ist, wie man so in dem allgemeinen Bereich denkt, weil die Leute, die sich für ein Cargorad interessieren, sich einfach informieren werden, ja, von den Händlern aufgeklärt werden, verstehen, dass es unterschiedliche, also es gibt ein Babo auf der einen Seite und sicherlich das andere Extrem wäre Cargo, die ja wirklich auf die Sicherheitsaspekte so viel Wert legen, von Anfang an eigentlich auch ihr Antrieb war und ja den Aufruf auch immer gestartet haben, um zu sagen, hey, da ist einiges unterwegs, was so nicht unterwegs sein soll. Cargo Bike jetzt engagiert sich sehr stark und versucht dem Ganzen sich entgegenzustemmen, natürlich wieder in dieser Bubble, aber tatsächlich glaube ich, wenn sich Menschen damit auseinandersetzen, werden sie nicht so abgeschreckt werden, dass sie denken, oh Gott, wenn ich jetzt hier meinen Hund, mein Kind, meinen Einkauf transportiere, dann wird es tödlich enden. Aber es ist einfach derb zu lesen, was auch geschrieben wird.
Ja, also das ist
von den unterschiedlichsten Medien, ja, die sich natürlich furchtbar freuen. Und
wer es wieder ganz besonders hervortut, ist der ADAC. Der freut sich ja wirklich ein Loch im Bauch, dass er jetzt wieder. Also da kommen wahrscheinlich die nächsten schwachsinnigen Tests. Und bloß damit man da alle, die da zuhören, Lastenradfahren ist nicht gefährlich. Also wenn ein Auto in ein Lastenrad fährt, dann hat das Lastenrad wenig Chancen. Wenn ein Auto in einem Fußgänger fährt, hat er noch weniger Chancen. Wenn ein Fahrrad fährt, hat er auch wenig Chancen. Also schon langsam wird man merken, dass eigentlich alles außer das vor allem das vom Fahrzeug, vom Auto, die Gefahr ausgeht und nicht von den anderen Teilnehmern. Und wir können uns nicht am schlimmsten Verursacherprinzip jetzt plötzlich umdrehen. Und ja, es gibt jemanden, der hat Qualitätsprobleme übersehen und das wird er lösen und das wird auch, ich bin ja auch noch fest davon überzeugt, den Markt jetzt auch nicht killen, aber es wird dem Markt auch nicht wirklich helfen. Und in unserer relativ schnellen, überhitzten Medienlandschaft gibt es halt viele oberflächliche, reißerische Meldungen, die dann einfach diese Stimmung gegen alles, was jetzt die neue Mobilität ist, ich würde mal sagen, vorsichtigerweise nicht fördern. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir da rauskommen und ganz viel, da passiert viel, viel Gutes. Und es wird lustigerweise halt einfach, Bad News are Good News. Und es wird halt momentan echt überschattet.
Ja, aber du weißt auch, wie es ist. Heute wird das berichtet, morgen wird das nächste berichtet. Und es ist auch wieder schnell vergessen. Und ich hoffe tatsächlich, die Menschen, die sich dafür entscheiden, dass die...
Also ich
das ist ja auch unaufhaltsam, muss man jetzt sagen. Aber klar, ADAC freut sich wie... ADAC übrigens, habe ich gehört, mehr Mitglieder als die katholische Kirche.
Ja, das ist die Gemeinschaft der Autofahrer.
Die freuen sich natürlich. Aber auf der anderen Seite bietet ja auch der ADAC Pannenservice an. Und wer weiß, was... Also, wie gesagt, ich hoffe, dass es nicht so dramatisch ist, wie es jetzt auch in allen Bereichen hochgespielt wird. Und wenn man ja so solide Arbeit hat, wie sie jetzt auch durchgezogen wird. Ich meine, es gibt neue EU-Richtlinien, die jetzt kommen werden oder schon gekommen sind oder an der Durchsetzung sind. Und wie gesagt, wir haben hier mit Cargo Bike jetzt auch Experten, die da wirklich Gas geben und sich engagieren und versuchen aufzuklären. Die Händler wissen sehr gut Bescheid. Vielleicht ist es auch eine Chance, sich zu professionalisieren und tatsächlich zu sagen, es gibt einfach Richtlinien, die man einhalten muss.
Ja.
Neue Richtlinien jetzt auch. Und dieses Gefährt, das ja dann doch auch so jungfräulich noch dasteht, auch mal zu definieren und einzuteilen. Und wir brauchen diese Vorschriften. Wir hassen sie alle. Wir sagen alle, die Bürokratie nervt. Aber wenn sie halt nicht da ist, dann sehen wir, was passiert, beziehungsweise dass sowas auch wie bei Babo passiert, was wirklich auch fast schon, also was mich so ein bisschen schockiert war, so diese dilettantische Reaktion von des Unternehmens, von Unternehmensseite. Also wenn du vorher gemeint hast, Kommunikation des DFB, was machen die alles falsch? Ja. Das machen Politiker auch sehr, sehr gern, die machen auch alles falsch. Aber in dem Fall auch, denke ich, diese Marke. Gut, ein kleines Fragezeichen, schnell abgehandelt. zum nächsten kleinen Fragezeichen. Du warst auf der Cycling World in Düsseldorf. Ich nicht. Deine Eindrücke würden mich interessieren.
Ja, Maus ist jetzt zu einer sehr, sehr interessanten Messe. Also es war tatsächlich bummvoll. Also wir bei HEFA haben ein bisschen Pech gehabt. Wir waren in einer schlechten Halle, einem schlechten Ort. Also wir, glaube ich, haben den schlechtesten.
Wie viele Hallen sind denn insgesamt?
Ich glaube, es sind 3 Hallen.
Okay.
Drei Hallen und ist ehrlicherweise, wenn man sich da anschaut, dann ist nur eine Halle, da steppt der Bär im Kettenhemd. Und das ist wirklich richtig toll. Es ist eine super schöne Endkonsumentenmesse. Es ist super schöne Mischung aus Industrie, aus Handel, aus Kultur. Also es ist wirklich als Fahrrad oder Kultur. Es werden also ein bisschen die Nischen zelebriert. Sehr frisch alles. Die Location ist super, muss man ganz klar sagen. Also es sind alte Industriehallen. Das ist das Areal Böhler, ja, und das waren wirklich alle Industriehallen. Und Location super. Organisation ist tatsächlich, hat noch ein bisschen, ja, da merkt man, dass die Aeropark ein bisschen mehr Erfahrung hat. Aber ansonsten ist super Messe und ich glaube, dass diese Messe zukünftig maus jetzt immer mehr zum Saisonstart. Und es ist, waren viele da, die tatsächlich relativ weit hingefahren sind, um dort zu sein. Und fanden es auch ganz, ganz toll. Letztes Jahr war anscheinend mehr los, da war es eigentlich zu voll schon. Dieses Jahr, als ich war wirklich toll. Also unterm Strich, super schöne Messe. Thorsten Abels, der Mastermind behind it, muss man wirklich sagen, Chapeau, das hat er gut gemacht. Und es gibt sie ja nächstes Jahr, haben wir ja mit viel Erstaunen festgestellt, exportieren wir tatsächlich diese Messe auch nach New York. Also es gibt dann die Cycling World in New York. Super spannend. Schöner Brückenschlag zwischen Amerika und Europa, bin mir bloß noch nicht so sicher. Also für uns jetzt rein aus HEFA-Perspektive macht es keinen Sinn, weil wir Amerika noch nicht auf dem Schirm haben. Ich glaube, Amerika ist das E-Bike noch ein bisschen in den Kinderschuhen, aber zeigt, dass diese Messe schon ganz schön Fahrt aufnimmt.
Und viele eigene amerikanische Marken, von denen wir noch nie gehört haben, die da den Markt bestimmen.
Ja, es ist viel Customizing, viel Small Brands, so wirklich so Love Brands und dazwischen irgendwo die großen. Und wir. Und es ist eine lustige Mischung.
Sehr schön. Ja, es ist Auftakt zur Messezeit. Jetzt geht es dann so ein bisschen los, Mitte April für alle Berliner und drumherum die Velo Berlin.
Ja.
Und dann schreitet es so voran, dann wieder für die Bike-Industrie Riva Anfang Mai.
Ja.
Bist du dort vor Ort?
Ja, wir sind wirklich, ich lall schon. Wir sind wirklich fast.
Seid überall.
Also ich war jetzt 3 Wochen durchgehend jedes Wochenende auf einer Messe. Und nachdem bei uns ja wirklich jeder alles macht, bin ich sogar mal wieder Truck gefahren. Also ich, wenn es so weitergeht, meine wirklich einen 7,5 Tonner Führerschein. Und waren auf die Messen an- und abbauen und wirklich dort. Ich fand es super spannend. Ich liebe es, mit Endkonsumenten zu sprechen, weil wir waren auch in der Grazer Messe beim einem unserer Händler und es war wirklich eine Verkaufsmesse. Da haben mit dem Händler waren 12 andere Marken da und da war tatsächlich so, dass das wir für den Händler verkaufen. Also da stehst du hin und promotest deine Produkte und das sind andere Marken, sprich auch ihre Außendienstler oder ISMs, wie immer. Und wir waren da völlig unleashed und für uns war natürlich super spannend, weil die neuen Modelle jetzt draußen im Markt sie gegen den Rest behaupten können und weil wir haben eigentlich ein anderes System, was ja immer super spannend ist. Und es hat unglaublich Spaß gemacht, unglaublich viel los, unglaublich intensiv. Also ich war ich liebe es ja zu reden, das merkt man ja leider. Und richtig.
Die Mila bringt dir noch Hochdeutsch.
Ja, bei. Irgendwann wird's.
In Graz bist du da sicherlich mit
deinem Mann. Nein, in Graz war super. Da habe ich den rechten Ton gefunden. Da war immer das Bayern-Thema
Die
super.
Die Kommunisten.
Genau. Und das Schöne war, das war ganz stolz, dass die Hälfte von allen verkauften Fahrrädern waren unsere.
Okay, wir wollen nicht so viel über HEFA sprechen, aber herzlichen Glückwunsch. Wir springen.
Ich freue mich nur total aus dem Bauch.
Du freust dich und du wolltest mir eine Brücke spannen, weil ich hatte noch als dritten Punkt, die ZIV-Zahlen sind draußen, also Zweirad-Industrieverband veröffentlicht jährlich die Zahlen, jetzt eben 2023 rausgekommen. Wie denkt denn Herr Tuspas darüber?
Spannend. Also die ZTV-Zahlen, ich meine, jetzt, man muss immer vorsichtig sein bei solchen Zahlen, wenn man weiß, wie die Zahlen zustande kommen. Das ist, das sind schon auch hochgerechnete Zahlen. Also es ist nicht so, dass das jetzt wirklich die kompletten Verkaufszahlen sind. Da gibt es ein Gremium, die uns von Herstellern, die in diesem Gremium sitzen, die melden ihre Zahlen. Die kommen jetzt glauben oder nicht. Und dann wird es hochgerechnet. Das heißt, es ist immer, es sind Schätzzahlen, aber das sind die besten Schätzzahlen, die wir schlicht und ergreifend haben. Also der ganze Fahrradbereich ist notorisch schlecht an Zahlen. Automobilindustrie ist ein bisschen besser oder Motorindustrie, die haben
Zulassungszahlen. Schlimm mit den Daten, oder? Ich verstehe es auch nicht. Ja. Also wie kann man das noch nicht professionalisiert haben und die Daten nicht gesammelt? Also da geht ja auch wirklich so viel verloren.
Gibt viel verloren,
ja. Kurzer Einwurf von mir, es tut mir leid, Ball zurück bei dir.
Ja, es geht schon mal los, dass die Kategorisierung der Produkte fast jeder Hersteller irgendwie unterschiedlich macht. Es ist teilweise auch nicht standardisiert. Also von dem her muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein mit den Zahlen. Aber, wie gesagt, die ZTV-Zahlen und die Conibi-Zahlen, das sind die auf der europäischen Ebene, ist schlicht und ergreifend das Beste, das wir haben. Und was sie dieses Jahr gezeigt hat, jetzt ist tatsächlich erstmals ziemlich deutlicher Unterschied. Also das E-Bike zieht dem Fahrrad in den Verkaufszahlen Stückzahlen davon. Also es ist 57% waren E-Bikes und nur noch 43% Fahrräder. Und das, obwohl die Fahrräder klassischerweise durch die geringen Kosten natürlich normalerweise höhere Stückzahlen erreicht haben, hat sich das jetzt schon das erste Mal stark umdreht. Und es ist total süß, finde ich. Es steht dann auch so ein kleiner Hinweis dabei. Moment, jetzt muss ich raussuchen. Und zwar Prognose, E-Bike-Anteil wird weiter wachsen. Ui. Und wir haben 2010, glaube ich, gab es das auch schon. Man geht mal von einem Marktanteil von E-Bikes, könnte 15% erreichen. Und wir so, ehrlich, jetzt unter uns, also ich glaube, wir werden irgendwann bei 70-80% landen und dann wird sich der Effekt wieder umdrehen. Also das geht jetzt ziemlich deutlich und schnell weiter. Was man aber auch sieht, ist, dass der Markt ein bisschen eine Pause einlegt. Also die Overstock-Pandemie zeigt schon ihre Wirkung. Also der Markt holt jetzt ein bisschen Luft. Das heißt, der ist jetzt erstmal so ein bisschen abkühlend, was für den Markt auch gesund ist. Was mir aufgefallen ist, es gibt dann einmal diese Erhebung von Verteilung von die unterschiedlichen Kategorien und da ist tatsächlich jetzt das E-Mountainbike ziemlich deutlicher Führer. Also das liegt jetzt ziemlich weit vorn und zwar mit sage und schreibe 39% aller verkauften E-Bikes sind E-Mountainbikes. Trekkingrad 25% und Cityrad 21%. Trekking und City haben beide verloren. Und wer auch schön zugelegt hat, mal schauen, ob es so weitergeht, ist das Lastenrad, das mittlerweile schon auf 9% kommt. Es gibt da noch einen neuen Bereich, das ist der EATB. Bei dem bin ich mir noch nicht so ganz genau sicher, was das jetzt ganz genau ist. Das muss ich vielleicht nochmal anschauen und nochmal verstehen, was das ist. Und die restlichen 3% des Marktes teilen sie dann Rennrad, Gravel, schnelle E-Bikes und sonstige ein. Schnelle E-Bikes.
Wahnsinn, gell? Das ist eigentlich dann doch so gering, diese Sportgeräte, die so viel Raum also visuellen Raum einnehmen, sind die dann doch so gering. Ich kann mir vorstellen, dass E-Tracking anziehen wird. Dass das so ein Thema wird für Leute, dieses Reisen mit dem Rad und Unterstützung. Was ich mir immer so ein bisschen denke, ist ja wunderbar, wenn jetzt die Industrie ein bisschen fröhlicher gestimmt wird durch die E-Bike-Verkäufe, aber muss man sich hier nicht irgendwie dann auch auf einen neuen Zyklus einstellen, weil E-Bikes möglicherweise nicht so schnell neu gekauft werden und irgendwann vielleicht dann doch auch jeder sagt, du, ich habe jetzt meins und fahre das jetzt auch mal ein bisschen länger oder?
Ja, Ich glaube, was auf jeden Fall stimmt, ist, dass das E-Bike, und ich predige das ja relativ oft, dass das E-Bike ja kein Fahrrad mit Motor ist, sondern dass es eine völlig neue Kategorie ist, die zwar dem Fahrrad sehr ähnlich ist und im Grunde genommen auch von den Geschwindigkeiten und von der Gefahr für andere sehr, sehr vergleichbar ist, dass es aber vom Typus her schon die Chance haben sollte, sie etwas Neues zu entwickeln. Und dann würde das auch bedeuten, dass die Rhythmen, diese klassischen Rhythmen, sich ein Stück weit neu aufteilen. Also auch die Produktzyklen. Jetzt rein Overstock-Pandemie bedingt sind die Produktzyklen sowieso völlig durcheinander. Es wird jetzt teilweise 220 Zeug, kommt jetzt erst in den Laden. 24 geht man davon aus, dass es vielleicht sowieso komplett ausfällt und dass dann auch diese Produktzyklen länger werden. Weil früher beim Fahrrad war es ja tatsächlich so, Innovationen gab es oft auch nicht unbedingt jedes Jahr und da musst du dann einfach mal eine neue Grafik erhalten und plötzlich hast du ein neues Modell, was zu einer Zwangsentwertung des alten Modells führt. Das ist beim E-Bike auch nichts anders. Ich glaube aber nur, dass man das jetzt zukünftig, dass sie das neu aufstellen wird, weil die Produktanschaffung von so einem teuren E-Bike doch ein bisschen höheres Invest ist wie ein normales Fahrrad. Was dem ein bisschen entgegenspricht, ist, dass gerade im E-Bike auch zu erwarten sehr viel Innovation jetzt passieren wird. Also Autoshifting kommt ganz hart jetzt, Getriebemotoren, Ladetechnologie, Akkutechnologie, dann die ganze...
Da sprechen wir das nächste Mal drüber, das habe ich mir schon notiert.
Genau.
Innovationen, Zukunft ist nochmal ein Thema, das wir, wo wir richtig hineindiven müssen. Und das können wir uns gleich fürs nächste Mal dann notieren.
Und das widerspricht dem Ganzen wieder. Das heißt, ich war auf dieser Messe, da waren Leute, die haben ein E-Bike gehabt, sind mit einem neuen gefahren und gesagt, meine Güte, ich habe gar nicht gewusst, dass sie da so viel getan hat. Und das ist ein Markt, der jetzt gerade ganz stark in der Entstehung ist und ganz viel Innovation jetzt vorantreibt. Ich glaube, dass es ein sehr interessanter Sekundärmarkt aufbaut. Das heißt, dass es ja viele gibt, die einfach gebrauchte E-Bikes kaufen. Und das kann man nur unterstützen. Also ein E-Bike wird dadurch nicht schlechter. Und was man deutlich, was man ganz klar sagen muss, diese Akkuangst, dass die Akkus nach irgendwann ist der Akku kaputt, du kriegst keinen Akku mehr und alles ganz schlimm, ist flächendeckend so nicht feststellbar. Also die Akkus halten doch deutlich länger, als alle immer befürchtet haben. Und da komme ich schon zurück zu dem, was auch der Hannes Neupert, den wirklich jeder, der sich für das E-Bike interessiert, muss diesen Namen kennen. Hannes Neupert von Extra Energy e.V., der ganz, ganz viel Grundlagenarbeit geleistet hat für Normierung und für Produktsicherheit und der auch das E-Bike tatsächlich zu dem gemacht hat, was es wirklich ist. Und auch damals mit diesem sogenannten BATSO, also mit dem Batteriesicherheitstest, ganz, ganz viel Pionierarbeit geleistet hat. Und das jetzt dazu führt, dass wir wirklich in Europa produktsicherheitstechnisch deutlich besser dastehen wie die Amerikaner. In Amerika passiert sehr, sehr viel.
Ja,
unregulierter, billiger Qualität.
Ja, interessant. Also sehe ich genauso, habe ich mir auch so notiert. Also auf der einen Seite längerer Zyklus, man behält das teure E-Bike wahrscheinlich ein bisschen länger. Auf der anderen Seite Innovation treibt voran und man möchte dann doch das Neueste besitzen, auch sicherlich im Automobilbereich. Also der Punkt, warum jetzt BMW wieder die Rekordzahlen verlauten ließ, ist ja auch immer super, gell? Wir brauchen Subventionen, wir Armen. Und hier hätten wir wieder Rekordzahlen und Dividenden für unsere Aktionäre. Aber egal, da brauche ich mich jetzt hier, ich möchte da gar nicht die bayerischen Motorenwerke oder sonstige angehen. Aber die produzieren jetzt auch noch Benziner wie Hölle, verkaufen Benziner wie Hölle und freuen sich jetzt schon darauf, dass es bald kippt. Weil wenn die E-Autos einfach so sexy sind, dass sie jeder haben will, dann werden die Leute gerade in den Luxuskarossen, die werden ihren kürzlich gekauften Verbrenner einfach in die Ecke stellen und dann das E-Auto kaufen. Und sie haben sozusagen dann auch die doppelte Einkünfte und die doppelten Zahlen.
Das Lustige ist, gerade weil du bei der BMW ansprichst, man geht mittlerweile davon aus, dass BMW der einzige echte europäische Konkurrent zu den Chinesen und zu Tesla werden wird, weil die, was E-Technologie betrifft und auch was das Ganze connected, die haben eine ganz enge, das habe ich auch nicht gewusst, die haben eine ganz enge Partnerschaft mit Apple, also Apple und BMW mögen sie sehr, sehr gern, die arbeiten sehr, sehr eng zusammen. Und man muss wissen, dass der BMW der kleinste der Großen ist. Das heißt, der ist eigentlich, der wird geschützt von der Familie Quandt, die immer noch Großaktionär sind. Aber BMW ist doch immer latent übernahmegefährdet. Das heißt, BMW muss immer nach vorn verteidigen. So ein Riesenmonster wie VW, die können sie wirklich alle Spinnereien erlauben. Das tun sie ja regelmäßiger mit ganz breit und tief. BMW macht das nicht. Und es hat jetzt nichts damit zu tun, dass der in München sitzt, sondern die machen das tatsächlich gut. Und diese Transformation zur E-Technologie treiben die anscheinend als einer der konsequentesten voran und wirklich auch, also diese neue Klasse
muss ja weiter. Und trotzdem noch diese Technologieoffenheit predigen. Also ich bin mir da immer noch nicht so sicher, was sie damit fahren wollen, warum sie das fahren.
Ja.
Dann hört man wieder von Mercedes, dass sie führend sind, was das autonome Fahren anbelangt. Ich kenne mich jetzt im Automobilbereich nicht so gut aus. Was ist mit Rivian, frage ich mich, weil ich nämlich so ein kleiner Rivian-Fan bin, was natürlich schrecklich ist, weil es ein riesiges, also zumindest das aktuelle Modell noch riesig ist, aber ich durfte in Sedona, habe ich in Arizona tatsächlich einen Rivian-Vorfahren sehen, als Rivian noch nicht draußen war. Und dachte mir, jetzt sag mal, das gibt's doch noch gar nicht, das Auto. Und bin natürlich dahin gegangen, wie ich so bin, und habe den Typen angesprochen. Und der hat mir eine Führung gegeben. Ich glaube, ich habe das schon mal im Podcast erzählt. Weiß ich gar nicht. Aber das war eben ein Entwickler, ein Engländer, der bei Rivian gearbeitet hat. Und hat mir das alles so erzählt und mit so einer großen Leidenschaft. Und tatsächlich mit so einer herzlichen und leidenschaftlichen Art, dass ich gedacht habe, ich glaube, der meint es ernst und ist authentisch und gar nicht so kalkuliert und berechnend. Und der glaubt wirklich daran, dass dass das, ich würde jetzt nicht sagen, ein Produkt ist, das die Welt besser macht. Und natürlich, man muss sagen, so ein großes Auto ist das einzige Auto, was in den USA funktionieren würde. Aber haben auch ihre Probleme. Jetzt sprechen wir über Autos. Ich fasse es nicht. Wir müssen weiterkommen. Ich hätte eine Überraschungsfrage eines Zuhörers, der mir heute geschrieben hat. Aber ich weiß nicht, ob wir die noch unterbringen. Sollen wir die machen oder aufs nächste Mal schieben?
Mach die ganz kurz, falls ich antworten soll.
Ja, kurze Antwort. Also erstens vielen Dank, Oliver, dass du geschrieben hast. Er hat geschrieben, bitte nur den Vornamen sagen. Er hat auch nichts mit der Fahrradbranche zu tun, schreibt er. Er hat die Episode mit Mareike gehört von Nextbike, die ich das letzte Mal gemacht habe. Das war vergangene Ausgabe, genau. Und möchte nun von Herrn Tuspas wissen, was er denn da von den Sharing-Modellen hält. Ich denke, Fahrradsharing genauso wie möglicherweise Tier und Co.
Also, ich möchte eine Analogie fahren. Ich weiß noch, wie ich stolzer Besitzer von CDs war und wie Spotify scheiße fand, weil ich möchte diese Musik besitzen. Jetzt kann ich mir überhaupt nicht mehr vorstellen, irgendeine CD zu kaufen. Also das ist ein völlig absurder Gedanke. Und ähnlich wird es uns mit dem ganzen Thema Sharing auch gehen. Es gibt noch sehr, sehr viel Besitzwillen, also gerade bei Fahrrädern, E-Bikes und welche Produkte auch immer. Aber dieser Gedanke, dieses Sharing wird gewisse Zeit brauchen. Ich glaube, das muss ein bisschen rauswachsen, aber ich kann es am eigenen, also ich versuche es immer bei mir, meinen eigenen Analogien zu festzustellen. Und da bin ich schon der Meinung, dass das deutlichst an Fahrt aufnehmen wird. Es geht langsamer, muss man ehrlicherweise sagen. Also gerade bei den Scooter scheinen sie genau den Rückwärtsgang einzulegen. Das heißt, der private Kauf von diesen Stand-Up-Scooter nimmt anscheinend ziemlich zu. Sharing stagniert, um es mal vorsichtig zu sagen. Wobei man das immer vorsichtig sein muss, das hat auch mit der Organisation zu tun. Ich glaube, dass das Sharing, diese ganzen Stand-Up-Scooter haben den Sharing und auch viele, viele Sharing-Anbieter im Fahrradbereich haben diesem Thema eher geschadet als geholfen. Also diese völlig überhitzte Goldgräberstimmung, wo das Zeug halt wirklich nur noch irgendwo rumsteht, hat eher zu einer Belastung des Themas geführt, um ehrlich zu sein. Aber vom Gedanken her ist es absolut valide. Und wie gesagt, ich finde es völlig absurd, auch noch eine Sekunde ohne Spotify oder Apple oder was auch immer zu leben. Und ich muss es absolut nicht mehr besitzen, um es zu nutzen. Und das ist ein Mindchange, der passiert relativ schnell. Bei solchen Themen wie Autos oder wie bei E-Bikes, da wird es noch ein bisschen dauern, aber es wird kommen. Und ich glaube auch, dass es beim E-Bike wahrscheinlich erst einmal damit beginnt, dass wir die Batterien nicht mehr kaufen, sondern die Batterien nur noch leasen. Und dass es dann auch mit anderen Modellen immer mehr dazu übergeht, bis man irgendwann mal, also wie Swap-Feeds, unter Umständen ist wirklich nur noch als Abo fahren. Ich glaube bloß, dass bei diesen kulturell tief verankerten Mobilitätsprodukten wird es länger dauern wie Dinge wie Spotify, weil der Konvenienzfaktor unter Umständen gar nicht so extrem hoch ist und ehrlicherweise Spotify teile ich auch nicht mit anderen. Das heißt, ich habe dann immer ein sauberes Spotify, nicht ein völlig abgereiztes. Also man kann es 100% vergleichen.
Überall verfügbar,
ganz genau. Aber es ist ein Thema, das auf jeden Fall deutlich an Fahrt aufnehmen wird.
Ja, und es ist ein interessanter Prozess aktuell. Also die Mareike hat ja gemeint, wir sind die Cool Kids, aber im Grunde sind wir mega langweilig. Und das auch im Vergleich zu als Nextbike, die jetzt 20 geworden sind, im Gegensatz zu all diesen Voice und Co., die da draußen sind und zu jung sind und mit so viel Worth, Geld, Goldgräberstimmung reingegangen sind, die jetzt auf den Boden der Tatsachen runterkommen, während Nextbike wahrscheinlich einfach hoffentlich weiterhin solide wächst. Und so als die solide, langweilige Fraktion und gleichzeitig doch Cool Kids haben wir festgestellt, möglicherweise eben den richtigen Weg eingeschlagen hat.
Ich habe jetzt eine ganz gewagte Theorie. Und zwar, wir haben schon 40% des Marktes ist schon Sharing. Also bloß ein anderes Modell, wir erkennen es vielleicht nicht als das. Das ganze Dienstrad, Leasing ist unter Umständen, ich besitze es ja nicht. Ich bin ja nur der Besitzer, nicht der Eigentümer. Der Eigentümer ist jemand anders. Und nach 3 Jahren gebe ich das Ding zurück. Das heißt, es ist so eine Zwischenform. Vielleicht ist das die richtigere Zwischenform für diese Mobilitätsprodukte, weil ich glaube, woran es scheitert, wenn ich nochmal drüber nachdenke, ist, die Menschen haben gerade bei so intimen Produkten, und ehrlicherweise, Auto ist fahrendes Wohnzimmer. Das mit anderen zu teilen, fällt wahrscheinlich den Menschen schwerer, ist gleich wie wir Fahrrad, als das Ding ausschließlich zu nutzen, aber ich muss es nicht unbedingt besitzen oder ich muss nicht unbedingt
eigentlich. Ja, aber das ist ja dann sind wir wieder beim Leasing. Also
das ist Leasing, ja, klar.
Abo, Leasing, was auch immer, ja. Dienstrad, Dienstauto.
Ja.
Ich hoffe ja immer noch, dass wir wegkommen von diesem Besitz des Autos und tatsächlich einfach nur in irgendein Auto, das vor unserer Haustür steht und immer in Bewegung ist oder so viel wie möglich.
Verstehen wir den falsch? Rational, 95% der Zeit steht ein Auto rum. 95% ist Schwachsinn.
Und auch das Fahrrad, ganz ehrlich. Also ja, das ist nicht nur das Auto, aber das Auto nimmt natürlich den Platz ein. So, kommen wir zu meinem großen Fragezeichen nach den drei kleinen, kurzen, knackigen Fragezeichen, die wir jetzt abgehandelt haben. Also wir haben ja in der letzten Episode darüber gesprochen, wie Neues entsteht. Mussten uns selbst unterbrechen, weil du mal wieder den Rahmen gesprengt hast und wir noch nicht in der Gegenwart angekommen sind, beziehungsweise in der Zukunft. Also das dann nächstes Mal tatsächlich, dass wir so ein bisschen reingehen. Was kommt denn an Innovation kurzfristig, mittelfristig tatsächlich in der Fahrradbranche? Aber es ging eben darum, wie entsteht Neues? Und du bist ganz schnell unter anderem auch bei deinen China-Erlebnissen gelandet. Und deiner Begeisterung für China. Und deshalb haben wir uns vorgenommen, heute das Thema, ist China der perfekte Nährboden für Innovation? Ich halte mich gleich mal zurück, weil ich habe gesagt, ich nehme die Rolle der Europäerin ein, der kritischen Europäerin. Aber ich höre sehr, sehr gerne zu, was du in China erlebt hast und warum deine Begeisterung so groß ist.
Bevor wir da loslegen, muss man ja bei uns mittlerweile alles ziemlich stark disclaimern. Also das erste ist, bin ich ausgewiesener China-Experte, China-Freund, China-Nerd? Nein, bin ich nicht. Ich bin ehrlicherweise erstaunt gewesen von dem, was ich erwartet habe, was ich vorgefunden habe. Und es gibt ein schönes Zitat, das im Humboldt, Alexander vom Humboldt zugeschrieben wird. Das, bei dem weiß man nicht genau, was er wirklich gesagt hat, aber es wird ihm zumindest zugeschrieben und das geht. Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben. Sensationelles Zitat. Und aus meiner eigenen Erfahrung habe ich gemerkt, dass ich da sehr, 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 sehr extrem stark gebiased bin. Also vor, weiß nicht wie vielen Jahren, das erste Mal in Taiwan, war völlig vor den Socken, weil ich habe ein Entwicklungsland erwartet und finde eine Hightech-Nation vor. Das war nur insofern erstaunlich, weil mein Bild einfach so völlig falsch war. Und aus der Erfahrung habe ich dann gemerkt, wie sehr ich voller Vorurteile war und wahrscheinlich auch bin. Und ähnlich ist mir dann gegangen, wie ich nach China geflogen bin. Also ich war letztes Jahr, Ende des Jahres, in der Guangdong, Shenzhen Area, also das ist wirklich das Epizentrum Chinas, Epizentrum aus sämtlicher Entwicklungen und habe da auch völliges Chaos erwartet und ich weiß nicht, was ich da alles für Ansichten mit mir mitflogen und war dann doch, wie ich dann zurückgeflogen bin, möchte mal sagen, gelinde gesagt, geläutert. Und deutlich dazu sagen, ich bin wahnsinnig gern Europäer, ich bin wahnsinnig gern Deutscher, ich bin wahnsinnig gern Bayer, ich bin wahnsinnig gern Chiemgauer. Also ich bin schon sehr verwurzelt. Aber das sollte mir nicht davor abhalten, dass ich diesen. Das ist immer super, wenn man außerhalb von Deutschland ist und von außen nach Deutschland raufschaut, dann siehst du mal tatsächlich unser Land besser, verstehst es besser. Und wenn du bei den anderen Kulturen wirklich vor Ort bist, nicht als Tourist, sondern wirklich mal für 3 Wochen wirklich mitlebst mit den Menschen und wirklich die Menschen auf normaler menschlicher Ebene kennenlernst, dann glaube ich, kriegt man ein bisschen einen anderen Einblick. Ich habe nicht jahrelang in China gelebt. Ich bin jetzt auch kein großer Freund des britischen Systems. Also ich bin auch gern Demokrat, muss ich auch dazu sagen. Aber nevertheless.
Dich in einer Diktatur mir vorzustellen.
Die werden sowieso wahnsinnig werden mit mir. Also die würden mich eh rausschmeißen. Also,
ja, oder hinter Gitter in ein Stadtlager.
Ja,
aber das würde nicht lange funktionieren.
Nee. Und erstaunlich bei mir war, ich war in Amerika, ich war in China und ich habe mich tatsächlich in Amerika unwohler gefühlt als in China. Unfreier und ich habe viel mehr das Gefühl gehabt, mehr aufpassen zu müssen in Amerika, was Falsches zu sagen, weil es geht in Amerika auch relativ schnell, als in China. Das war sicherlich nicht fundiert, sondern es war nur ein Gefühl. Und das hat mich schon sehr erstaunt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, aber hast du politische Themen angesprochen in China oder ist das gleich mal wieder so eine Handbremse, dass du die Partei nicht in den Mund nimmst, die KP nicht in den Mund nimmst, Mao das Wort vermeidest, Xi Jinping vermeidest? Spricht man überhaupt über politische Themen oder wird das komplett ausgespart?
Also wir haben das. Ich sehe überhaupt keinen Sinn, jetzt in ein Land zu fahren und das erste Mal die Menschenrechte oder irgendwas anzusprechen. Das ist unhöflich.
Nee, aber du bist 3 Wochen unterwegs.
Ja. Ja. Ja.
Und sowas ist ja auch irgendwie, wenn man 3 Wochen in den USA ist, dass man dann durchaus auch mal mit den Menschen dort auf das Thema Demokraten, Republikaner, sonstige Dinge kommt.
Ja, ehrlicherweise, das habe ich weder in Amerika, also unbewusst, mir hat es politisch nicht umgetrieben. Man muss schon ein bisschen die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Es war Business Visit auf sehr privater Ebene. Es war kein Thema, das mir jetzt, es gibt also Themen, die versucht man krampfhaft nicht zu stressen, weil man Angst hat, dass es plötzlich unter dem Fuß Klick macht und man steht auf der Tretmine. Das war ganz und gar nicht so. Und es ist auch so, dass das viel, viel kulturell, wir haben unglaublich viel Kultur diskutiert. Also unglaublich Menschen, unterschiedliche Kulturen.
Erzähl mal ein bisschen.
Also, du kommst ja drauf, also dass wir haben natürlich ganz viel diskutiert, dass die Chinesen, wie sich sagen, sie sind halt a developing country. Das heißt, sie sind total im Aufstieg. Sie müssen sich wirklich alles, ihnen wird wenig geschenkt, sie müssen es wirklich selber holen. Und sie sind total begeistert. Also, die Chinesen scheinen sehr begeistert von den Deutschen zu sein. Sie sind ein sehr starkes Vorbild, immer diese Ordnung. Also, dieses Qualitätsdenken möchte man kaum glauben. Und diese Innovationsgedanke. Und die haben tatsächlich ein bisschen ein romantisiertes Bild von Deutschland, das man so in der Form auch gar nicht mehr vorfindet. Es ist in der Realität. Und wir haben schon ganz viel über unterschiedliche Geschwindigkeiten diskutiert. Also in China ist alles wahnsinnig schnell, in Europa ist alles wahnsinnig langsam. Und auch diese kulturellen Dinge, wie zum Beispiel, ich habe gelernt, dass also diese Teezeremonie, warum macht man denn die überhaupt, warum wird während man redet, ständig Tee gemacht und dass du eine Danke sagst. Die haben gesagt, Alex, du musst nicht immer Danke sagen, tipp einfach zweimal mit dem Finger auf den Tisch, dann das genügt völlig, weil sonst können wir nicht gescheit diskutieren. Und
wenn du die ganze Zeit Danke sagst, können wir nicht diskutieren.
Okay. Und also wirklich so welches Wachstum, welchem Stadium befindet sich welche Kultur? Und da haben
erzähl mal. Also wo glauben Sie, wird es für China hingehen? Das würde mich schon interessieren, weil wir wissen auch, dass der Wirtschaftsfaktor, wenn man das jetzt mal da gleich reingehen, aktuell der Wachstum bleibt aus. Es gibt eine Immobilienkrise, es gibt eine Jugendarbeitslosigkeit, die ist, ich glaube, bei irgendwie 15-16%.
Ja, sogar höher, ja.
Gleichzeitig eine Überalterung.
Ja.
Wirklich hardcore. Also ich habe einen Artikel gelesen im Spektrum von auch mit einem chinesischen Demografen, natürlich Professor irgendwie in den USA. Und der hat gemeint, also wenn das so weitergeht, dann wird es sehr, sehr duster schon 2030, was den Wirtschaftsfaktor, die Stärke, also er hat irgendwie geschrieben, dann werden Universitäten und Hochschulen geschlossen, weil die Jugendlichen oder die Jugend muss tatsächlich hier erwerbstätig werden und als Arbeitskraft in den Fabriken arbeiten und nicht mehr zur Uni gehen. Das sind ja lauter so Punkte. Also
ja, aber ganz ehrlich, also ich weiß gar nicht, wie oft die westliche Welt schon vom großen Abgesang stand. Das ist
ein Chinese, der wahrscheinlich in Stanford sitzt oder wo auch immer. Aber ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Wie gesagt, also ein Kind, Politik und so weiter. Das sind viele Punkte. Und meine absolute Podcast-Empfehlung, für alle außer Mila, weil das ist zu lang, weil er geht über 4 Stunden, glaube ich. Aber es ist einer meiner absoluten Favoriten. Es ist jetzt schon einige Monate her, glaube ich, dass er bei Jung und Naiv zu Gast war. Kai Strittmatter. Es gibt nicht viele Co-AllgäuerInnen, auf die ich stolz bin. Maxi Schaffroth und Kai Strittmatter, der sehr lange zweimal für die Süddeutsche als Korrespondent in China war. Mhm. Und der spricht im Jung und Naiv Podcast über 4 Stunden über China mit so einer kraftvollen Erzählerstimme mit so viel Begeisterung. Also das ist wirklich einer der besten Podcasts und der gibt ja Einblicke und auch in den Aufstieg von Xi Jinping und den möglichen Fall von ihm, weil es ist ja dieses der klassische Verlauf eines totalitären Staates oder eines Ein-Mann-Staates, dass die Paranoia immer stärker wird, dass der Absolutismus immer größer wird und dass es dann zu bröckeln beginnt und die Unsicherheit so stark ist und immer mehr Leute verschwinden, ja, auch um ihn herum, all diese Minister, die da verschwinden und er weist auch auf den Stasi-Mann hin. Und das ist eben dieses Zeichen der Schwäche. Und das Volk wird möglicherweise jetzt unruhiger werden, wenn der Wirtschaftsfaktor, also es ist was im Umbruch, aber ich finde es ja sehr spannend, dass du sagst, das ist eigentlich auch so offensichtlich nicht zu spüren. Im Gegenteil, sie geben Vollgas und also, glauben an die Zukunft. Erzähl.
Natürlich muss man das klemmen. China ist wahnsinnig groß und die Shenzhen-Guangdong-Area ist natürlich schon ein Stück weit eine Ausnahme. Also das ist ja in den letzten Das ist ein ganzes Gebiet, das in den letzten Jahrzehnten erst so richtig entstanden ist. Also der größte Unterschied war, dass Fahmi glaubt, dass da drüben also was Erstaunliches wächst, ist, du spürst an allen Ecken, Enden und Ecken, da möchte jeder der nächste Elon Musk werden. Also da ist unglaublicher Aufstiegswille, wirklich individueller Aufstiegswille. Da, an jeder Ecke ist irgendein nächste Podcaster, der gerade versucht, den neuen Super-Podcast aufzubauen. Da drüben gibt es Automarken von irgendwelchen Softwareentwicklern, die dann als nächstes Startup sofort eine Autofirma gründen und da wirklich Autos hinstellen. Da muss man ehrlicherweise sagen, als Deutscher, da wackeln dir nur die Ohren. Qualitativ alles auf dem Vormarsch, also ein Qualitätsverständnis an sehr vielen Ecken, bei neuen Produkten, auch was Kommunikations betrifft, auch was Markenpositionierung betrifft und so weiter, Strategien betrifft. Das ist alles jetzt enthält sich schon diesen typischen Copy and Paste. Für Chinesen, das verstehen wir zum Beispiel im Westen auch immer grundlegend falsch. Wir sehen immer die Chinesen als billige Kopisten. In China gehört es total der Kultur, das ist Beifall für das Original, wenn man es kopiert. Das ist eine völlig andere Herangehensweise. Wir, die Individualisten, die immer die Suche nach dem einen, nach dem Unikat, das ist in China einfach völlig kulturell, völlig anders verankert. Und wir sehen sie immer nur so als billig kopiert. Natürlich sind sie schlau und natürlich kopieren die bestehende Geschäftsmodelle und versuchen sie zu verbessern, verbilligen und sie dadurch einen Vorteil zu erstehen. Ich meine, die Samba-Brüder in Deutschland, die Internet, Rocket Internet.
Zalando und sowas.
Ja, genau. Das war ja nichts anderes als bestehende Geschäftsmodelle einfach kopiert nach Deutschland gebracht. Und da hat keiner groß gejammert. Aber was ich erstaunlich finde und was ich unglaublich finde, ist, wie sehr sie die Chinesen auf die eigenen Hinterfüße stellen. Da ist tatsächlich eine andere Mentalität, die helfen sie schlichtweg selber. Also die sagen, okay, dann gründe ich halt mein eigenes Unternehmen und werde doch erfolgreich. Und was ich also am Rande mitbekommen habe, der Staat fördert das auch ziemlich enorm. Also das ist nicht wie bei uns. Also bei uns muss ich ganz klar sagen, ich habe jetzt das fünfte Unternehmen gegründet in Deutschland, muss man ganz klar sagen, das ist eine absolute Unternehmensgründungsverhinderung, wo es nur irgendwo geht. Das ist wirklich völlig absurd schlecht. Und ich kann wirklich bloß den Kopf schütteln, wenn der nächste politische Schwachkopf erzählt, dass Deutschland die Gründerinitiative und was da dafür was hat. Weil das ist wirklich grundlegend falsch, es ist wirklich absurd schlecht in Deutschland. Es ist wirklich, da schüttelt wirklich jeder normale Mensch aus dem Ausland den Kopf. Und ganz ehrlich, da muss Deutschland unbedingt was machen. China kann sie beurteilen, aber was ich gehört habe, ist, die machen es anders. Die wissen natürlich, dass sie Erfolgsgeschichten brauchen, ob es jetzt politisch motiviert ist oder ob es Teil der Kultur ist. Was man auf jeden Fall merkt, ist, ich kam dahin als Sissi und kam zurück als Siegfried. Also ich bin da so ich bin da rübergeflogen und wollte allen erzählen, warum es in Deutschland nicht geht und dass sie das als viel zu viel Erwartung haben. Und dann habe ich da ein paar Dinge angeschaut, da kommt vielleicht ein Detail noch drauf und bin dann zurückgeflogen und habe gedacht, oh, um Gottes Willen, ich habe plötzlich was in mir entdeckt, das ich schon lange vergessen habe. Und das ist, mag jetzt aus westlicher Sicht anrüchig wirken, das ist dieser unbedingte Wille zum Aufstieg, zum Erfolg. Die Menschen arbeiten sich die Finger wund, weil sie für sich und für ihre Familie ein besseres Leben wollen. Und sie wollen tatsächlich das nächste Big Thing. Und ich mal trifft völlig meine Polung, deswegen bin ich wahrscheinlich also begeistert von diesem Spirit da drüben. Und ehrlich, ich habe da drüben, bis auf diese komischen Spruchbänder, die überall rumstehen, die ich sowieso nicht lesen konnte, jetzt erst einmal in dieser Zeit den Einfluss des Kommunismus und die zentrale Steuerung tatsächlich praktisch nicht zu spüren bekommen. Muss man natürlich auch sagen, das ist in dieser Area, dieser Hightech-Area, das ist schon anders.
Ja, wie gesagt, ich glaube, da braucht man einfach nur 4 Stunden sich Zeit nehmen und Kai Strittmatter anhören. Ja. Und auch, also wirklich der geschichtliche Hintergrund, der Wechsel 2012 zu Xi Jinping und die Öffnung davor, die Unsicherheit. Und ich glaube, vielleicht ist es jetzt noch so die Zeit, wo sie von dieser Öffnung noch eher profitieren und jetzt durch den totalitären Staat möglicherweise wieder. Ich will dazu gar nicht viel sagen, weil man sollte wirklich diesen Podcast hören und da wird es also wirklich fundiert und ist so toll erzählt, das ist echt Wahnsinn. Aber auf was es ja rausläuft, ist jetzt mal, dass es eine kulturelle Frage ist oder eine kulturelle Begeisterung. Das heißt, dass du gesellschaftlich begeistert warst von Aufbruchstimmung, von Motivation. Und auch einem Optimismus nach vorne, den wir vielleicht jetzt so in Europa, ich weiß nicht, ob das immer so stimmt oder ob wir uns das selbst einreden und das ein bisschen so eine self-fulfilling prophecy ist, dass wir eher so dieses müde Satte in uns tragen und deswegen selbst beschneiden oder diese Freude auch an Entwicklung und an, da fuchsen wir uns rein, verlieren und sagen, nee, wir brauchen Work-Life-Balance oder wie auch immer. Ich meine, das ist diese Gen-Z-Diskussion, die wir auch nicht aufmachen wollen. Nee. Das würde auch die Nina total langweilen. Weil, hey, Gen-Z, was wollen die mit den Alten? Aber das ist das nicht die Natur oder der natürliche Verlauf einer Nation, die eben in diesen Sättigungsgrad reinrutscht und wir sind nun mal nicht Wirtschaftswundergeneration mehr und wir können die Kinder verwöhnen, weil das Geld da ist und die werden mal erben und bräuchten ja gar nicht arbeiten. Also in meinem Umfeld müssen ganz viele Jugendliche nicht arbeiten, wie wir es vielleicht noch früher gemacht haben. Also wie möchtest du diesen Spirit, kann man den nach Deutschland tragen? Ist der wiederbelebbar? Brauchen wir einen Crash? Und gleichzeitig, es steht vielleicht nicht sogar ein Crash eher in China bevor?
Naja, klar, sieht man am E-Bike, wenn irgendwas völlig überhitzt, dann kann schon mal irgendwas Feuer fangen und dann steht da plötzlich die Hütte on flames. Und China, das wissen wir alle, hat ja China hat ja eine riesengroße Immobilienblase aufgebaut, übrigens durch westliches Kapital. Das ist im Grunde genommen aus Niedrigzins, man hat sich hier die Kohle niedrig geliehen, hat sie nach China gepumpt. Dort sind die Wunderwachstumszahlen, da sind ganze Städte gebaut worden mit billigem westlichem Geld. Städte, die man vielleicht auch gar nicht unbedingt braucht hat. Solange das Wachstum drüben hoch war, die Zinsen hier niedrig, hat es funktioniert, wird das Wachstum drüben langsam und die Zinsen hier hochgehen, dann hat jeder gewusst, das Ganze wird dann sehr, sehr schnell einen Rückwärtsgang einlegen und angeblich gibt es so Theorien, weiß nicht, ob die stimmen, dass China auf der größten Immobilienblase aller Zeiten sitzt und wenn die uns um die Ohren fliegt, dass das dann das 2008er Finanzkrise im Grunde genommen ein mittlerer Kindergeburtstag war. Das hat auch dazu geführt, dass die Chinesen sehr starke Kapitalverkehrskontrollen haben. Das heißt, es ist sehr schwierig für Chinesen, das Kapital ins Ausland zu bekommen, weil man eben die Kapitalflucht, die dann immer beim Platzen einer Blase verhindern wollte. Das führt aber auch dazu, dass viele chinesische Firmen die einzige Möglichkeit haben, ihre Kohle aus dem Land zu bekommen, Investitionen im Ausland sind. Das erklärt, warum die Chinesen auch sehr viel im Ausland kaufen, wo wir jetzt erstmal fragen, warum um alles willen kauft irgendjemand diesen Flughafen? Und ja, die Chinesen sitzen da auf großen Problemen, großen Herausforderungen, auch auf einer Mittelschicht, die immer selbstbewusster wird, die nicht mehr alles mit sich machen lässt, die dann das politische System irgendwann mal durcheinander bringen wird. Auch, es ist ja ein unfassbarer Mix aus Kommunist, ist immer noch ein kommunistischer Zentralstaat, aber mit wirklich absolut entfesselten Turbokapitalismus. Und die bringen das lustigerweise richtig gut zusammen. Und darum sind sie auch so schnell, weil wenn die sagen, okay, da bauen wir jetzt einen Staudamm, wir verlegen diese Stadt, dann ist das nicht wie bei uns, wo man erstmal ein 20 Jahre Planfeststellungsverfahren hat mit sämtlichen Einsprüchen, sondern die verlegen es einfach. Das hört sich aus der Perspektive super an. Aber wenn du derjenige bist, der in der Stadt wohnt, ist die absolute Hölle. Also man muss da vorsichtig sein. Aber sie bekommen natürlich auch Dinge gebacken, die wir gar keine Chance mehr haben. Ich glaube, das ist auch nur wahrscheinlich, also wir Europäer oder gerade wir Deutschen müssen ein bisschen vorsichtig sein, dass wir sagen, nein, das ist ja eine junge Nation, nee, nichts da. Ich meine, das ist 8000 Jahre oder 6 bis 8000 Jahre Hochkultur, also wirklich Höchstkultur auf einem Niveau.
Und zerstört von Mao, niedergemetzelt von Mao. Und also ich meine, das ist schon auch, und es ist riesig und es ist wahnsinnig divers, ja. Also mich würde es so interessieren, wirklich.
Ja,
so.
Aber
und
das
ich
ist,
fordere dich auf, wenn du das nächste Mal rüberfliegst, mich mitzunehmen.
Ja, das würde ja jedem empfehlen.
Und dann hat man nur einen minimalen Einblick. Aber du, also ich meine, wir können dann noch ewig reden und wir sind ja jetzt wirklich keine Experten. Und trotzdem spiegeln, glaube ich, wir so ein bisschen diese Frage auch wieder, die wir uns alle stellen. Sind wir in unserer Demokratie, wo jeder den Finger heben kann, was ja wunderbar ist, so gelähmt durch dieses Fingerheben und durch die Sättigung so lahm geworden, dass uns diese Frische fehlt und diese Begeisterungsfähigkeit, um nach vorne zu gehen? Und wird es in der Nation, die anders geprägt ist, wo die Motivation, ob jetzt intrinsisch oder extrinsisch, ob durch Angst oder durch Verzweiflung oder durch Freude, wie auch immer. Aber ich möchte trotzdem jetzt mal ganz konkret von dir hören, wie es bei Huawei war.
Also,
was sieht man da? Was zeigt man dir da?
Also Huawei, also ich hatte das Glück, dass an einem Samstag diesen Huawei Campus Führung für mich organisiert haben und ich diesen Huawei Showroom besuchen konnte. Und man muss wissen, dass Huawei, wusste ich auch nicht, ich kannte Huawei ehrlich gesagt nur von den Mobiltelefonen. Das ist aber riesengroß, der kommt eigentlich aus der Netzwerktechnik und hat da ja, es ist fast die Hälfte des gesamten Umsatzes ist diese Netzwerktechnik. Die haben aber damals so ein bisschen das Problem gehabt, dass die Amerikaner ihnen relativ harten, sie durften mit Chips nicht mehr beliefert werden und das hat bei Huawei dazu geführt, dass sie jetzt entweder vor einem Bankrott stellen müssten, also die Hälfte des Geschäfts verlieren, oder sie stellen sie auf die Hinterfüße und entwickeln einfach eigene Chips und wirklich von Grund auf, was sie ja getan haben und da wahnsinnig stolz drauf sind. Also ich würde mal sagen, dass der Huawei-Konzern so ein bisschen der Siemens-Konzern so als National Icon war oder bei uns der Mercedes-Konzern. Und was man da sieht, ist sehr viel Technologie natürlich, sehr viel Netzwerktechnologie, sehr viel Hidden, also Shytech, also eingebaute Technologie, die man so als sag ich's nicht, findet. Sie haben ja unglaublich viel erzählt und ich war wirklich erschlagen. Ich war erschlagen von der Qualität, von der Vielfalt, auch natürlich der alte Produktdesigner von der Produktdesign-Qualität. Also das ist mittlerweile auf einem extrem hohen Niveau. Wo die überall drinstecken und dass sie mittlerweile völlig autark sind. Also sie können aus sich selbst heraus die gesamte Chips machen sie mittlerweile selber, die Fertigung machen sie selber, die ganze Software, die ganze Betriebssystem, alles ist, machen sie komplett in eigener Regie und das haben sie in sehr kurzer Zeit, da waren die Chinesen anscheinend immer schlecht in Software, da sind sie mittlerweile auch relativ gut. Und dann das Zweite war das ein bisschen absurd, aber der ganze Huawei Campus ist, ich weiß nicht, wie viele Tausende, Millionen, also Hunderttausende von Quadratmeter. Und es ist im Grunde genommen eine Stadt, die komplett im westlichen Stil erbaut worden ist. Also da gibt es wirklich unterschiedliche Stadtteile und die sind in unterschiedlichen westlichen Stilen gebaut worden. Es gibt auch Freiburg für Deutschland. Die haben wirklich, das ist alles also komplett solide gebaut, also wirklich richtig aus Stein gebaut, sehr, sehr solide gebaut. Schaut also aus, teilweise, wenn die Fotos zeigt, dann hast du überhaupt keine Ahnung, dass du mitten in China bist. Das fand ich ein bisschen strange. Da hätte ich ehrlich gesagt an ihrer Stelle ein bisschen auf die eigene Kultur geschaut, weil die deutlich reicher ist als unsere, anstatt dass ich da irgendeine westliche Kultur kopiere. Es ist so groß, dass es eine eigene Bahn gibt, dass man da rumfährt. Das schaut alles, also sind alles klassische Bauten, sind aber extreme Hightech-Gebäude und es ist dort, wo die Menschen arbeiten. Also keine Funktionsbauten, sondern wirklich ziemliche Repräsentationsbauten. Und die ganze Technologie, Huawei steckt ganz, ganz viel der Technologie in China. Und was mich ziemlich erstaunt hat, ist, wenn du jetzt anreist, dann bist du ja, bist du gescannt, deine Finger gescannt und du gibst deinen Pass ab und dann wird der Pass gescannt und dann stellst du die gesamte Benutzeroberfläche alles auf Deutsch ein. Plötzlich war da deutsche Stimme und es wurde, die Benutzeroberfläche war alles komplett deutsch. Und das fand ich schon cool, ehrlicherweise, weil ich dann so ein bisschen Angst hatte, weil ich natürlich das Mandarin und das Schriftzeichen überhaupt nicht mächtig bin. Aber da sind die, das war also so vom Immigration-Prozess, zumindest in diesem Guangdong, war Wahnsinn. Also es war schon das erste Mal, das ist alles anscheinend Huawei-Technologie. Und ja, also riesengroß, extrem gut gemacht, sehr, sehr. Und dieser ganze Campus ist am Wochenende immer für die gesamten Mitarbeiter zur Verfügung, da treffen sie alle Familien. Und was ich auch nicht gewusst habe, ist, dass der Gründer von Huawei hat noch genau 1% der gesamten Firmenanteile und der Rest ist alles auf das Team und auf die Mitarbeiter verteilt. Mhm. Und ist schon ein Riesending und ist wirklich deren National Icon.
Mhm. Ich könnte da jetzt auch wieder anfangen, die spare ich mir jetzt. Aber super, super interessant, gerade dieser Punkt, gell, wie es dann eben auch geht mit der Digitalisierung, wie man es tatsächlich nutzen kann.
Ah ja, das
ich würde natürlich auch gerne mal bei Nvidia vorbeischauen und da auf den Campus spitzeln. Ja. Aber also dieser unglaubliche Drang nach vorne, wo es bei uns nur, also das ist jetzt alles übertrieben und ich glaube, wir reden es uns auch selber gerade wirklich, wirklich intensiv ein, dieses Bremsen und dieses nicht nach vorne gehen wollen und sich wehren, so vehement. Das Reaktionäre kommt immer irgendwann. Ja, es wird auch in China irgendwie kommen und man sieht es jetzt mit Xi Jinping, wie er reaktionär wurde, als es dann doch mal in die Öffnung reinging, ja. Und wieder so einen totalitären Staat aufgebaut hat. Aber das finde ich schon super, super faszinierend. Ich würde es wirklich sehr, sehr gerne mal sehen. Ja, vielen Dank für deine Einblicke. Wie gesagt, Kai Strittmatter, der liefert dann über vier Stunden dann die andere chinesische Seite. Und wie gesagt, wir wollen nächstes Mal über Innovation sprechen. Das haben wir schon über eine Stunde. Da ging es um Scheitern und Einsamkeit und Legosteine und Timing und das Umfeld. Aber wir haben tatsächlich damals in der letzten Episode nur ansatzweise hineingeschnuppert in das, was denn so kurzfristig oder mittelfristig kommt in der Fahrradbranche. Und da würde ich gerne mit dir drüber sprechen. Mhm. Antriebe, Assistenzsysteme, du hast über Fertigungsverfahren schon so ein bisschen Andeutungen gemacht über KI. Vielleicht gehen wir da nochmal rein, oder?
Ja.
Das ist ja. Ansonsten, Mila, also ich habe deinen Papa total gut verstanden. Aber wir können ja so eine kleine Umfrage starten. Das ist auch der Aufruf wieder an euch. Bitte gerne melden, so wie Oliver. Vielen Dank, Oliver, für die Sharing-Frage. Und dir, Alex, einmal mehr lieben Dank für den Abend.
Danke.
Und deine Insights.
Gerne.
Wir sprechen dann tatsächlich schon nächsten Monat wieder.
Ei.
Ich freue mich drauf.
Super.
Euch Zuhörenden natürlich wieder lieben Dank. Schreibt uns podcast@nimmsrad.de. Macht euch die schönste Frühlingszeit. Jetzt geht's los und nehmt fleißig das Rad. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao, ciao.